Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Heiland Jesus Christus. Amen. Lasst uns beten. Herr, unser Gott, hilf uns dabei, dein Wort nicht an uns vorbeirauschen zu lassen, sondern bewege uns mit dem, was du sagst. Hilf uns dabei, uns selber und deinen Willen zu erkennen. Amen. Folgende Situation, ihr Lieben. Die Kirche in einem Ort wurde neuerdings über die Woche geschlossen. Das war vorher anders, denn irgendwer hatte darin randaliert. Eine Woche später erschien ein Leserbrief in der örtlichen Zeitung. Darin wurde darüber nachgedacht, wie es möglich wäre, die Kirche trotzdem wieder zu öffnen. Die Idee war, wenn immer ein betender Mensch in der Kirche sei, würde wohl kein Besucher wagen, die Kirche zu verwüsten. Die Verfasserin des Briefes lud also die Gemeindeglieder ein und erklärte sich selbst dazu bereit, bei dieser Aktion mitzumachen. Der Leserbrief wurde offensichtlich auch gelesen, denn es gab ganz viele Reaktionen darauf. "Das war ein guter Brief", rief jemand über die Straße. "Dem stimme ich gern zu", kommentierte ein anderer. "Sie haben mir aus dem Herzen gesprochen", lobte eine Dritte. Sogar Anrufe von fremden Menschen gab es, Lob und Bestätigung überall. Ja, mit dem Vorschlag kann es gehen. Aber keiner, nicht einer, der gesagt hätte, "Montags habe ich von 15 bis 16 Uhr Zeit, um mich in die Kirche zu setzen, ich bin dabei." Der Grund, warum ich diese Begebenheit erzähle, ist in unserem Predigttext zu suchen, der scheinbar ganz eindeutig und leicht zu verstehen ist. Doch hören wir erstmal, was uns der Evangelist Matthäus in seinem 21. Kapitel überliefert hat. Jesus sprach zu den Hohepriestern und Ältesten des Volkes: "Was meint ihr dazu? Ein Mann hatte zwei Söhne. Er ging zu dem ersten und sprach: Mein Sohn, geh hin und arbeite heute im Weinberg. Der antwortete und sprach: Nein, ich will nicht. Nachher reute es ihn und er ging hin. Und der Vater ging zum zweiten Sohn und sagte dasselbe. Der aber antwortete: Ja, Herr, und ging nicht hin. Wer von den beiden hat des Vaters Willen getan?" Tja, wer eigentlich? Es liegt auf der Hand. Es scheint irgendwie klar zu sein. Der eine sagt zwar, er will nicht, aber er geht dann schließlich doch. Und der Ja-Sager bleibt schön zu Hause. Also der Erste. Jesus fragt ja nach dem Tun. Wer hat den Willen des Vaters getan? Sein Verhalten insgesamt befriedigt zwar nicht so ganz, aber man freut sich ja dann richtig mit über seinen Sinneswandel. Allerdings kann man damit ja nicht unbedingt rechnen. Man kann mit ihm nicht rechnen. Wer Nein sagt, auf den kann man ja dann nicht zählen, den kann man nicht einplanen. Darum haben die eigenen Worte schon was mit den Taten zu tun. Sie beschreiben sie, sie nehmen die Taten vorweg. Darum kann man Worte und Taten eigentlich gar nicht so richtig voneinander trennen. Worte sind nicht nur leere Hülsen. Sie lösen ja auch schon so manches aus. Ich will mich doch auf das Wort eines anderen verlassen können und bin enttäuscht, wenn das, was er sagt und das, was er tut, sich nicht entsprechen. Oder wenn Worte mich verletzen. Worte haben schon viel zu sagen. Und darum ist auch die Abfuhr, die der erste Sohn dem Vater erteilt, ganz schön bitter. Der andere Sohn ist zunächst eifrig. "Ja, ich bin bereit. Ja, Herr", sagt er sogar. Kyrios nennt er seinen Vater. Das hat damals kein Mensch gesagt. So nannte man Gott oder vielleicht noch den König, aber nicht den eigenen Vater. Unheimlich dienstbeflissen beruhigt er den Vater mit seinen Worten: "Prima, auf den kann ich mich verlassen, der macht's." Tja, denkste, möchte man sagen, dieser Sohn beruhigt seinen Vater und wird nun auch wieder selber in Ruhe gelassen. Keiner braucht mehr versuchen, ihn zu überzeugen. Er sagt Ja und hat seine Ruhe. Die Harmonie wird nicht gestört. Und wahrscheinlich geht er davon aus, dass sich das später schon irgendwie klären wird. Ja, der Vater wird später dahinter kommen, aber das renkt sich auch schon wieder ein. Wer hat nun den Willen des Vaters getan? Hören wir mal weiter, was die Hohenpriester und Ältesten dazu sagen. Sie antworteten, der Erste, also der erst Nein gesagt hat. Jesus sprach zu ihnen, wahrlich, ich sage euch, die verrufenen Zöllner und Huren, die ihr verachtet, kommen eher ins Reich Gottes als ihr. Denn Johannes kam zu euch und lehrte euch den rechten Weg, und ihr glaubtet ihm nicht. Aber die Zöllner und Huren glaubten ihm. Und obwohl ihr das gesehen habt, tatet ihr dennoch nicht Buße, so dass ihr ihm dann auch geglaubt hättet. Natürlich, die Priester wieder, möchte man sagen, und verstehend nicken. Gerade die. Die reden viel und tun nichts. Das kennen wir ja schon. So ähnlich haben wir das ja auch im Evangelium eben gehört. Da war es der inzwischen schon sprichwörtlich gewordene Pharisäer. Damals war das schon so, heute nicht viel anders. So empfinden das jedenfalls viele Menschen, wenn sie an die Predigten und die Thesenpapiere der vielen Kirchen denken, die oftmals genauso wortreich wie wirkungslos sind, weil eben den Taten nicht unbedingt das Tun folgt. Jesus legte sich mit Priestern und Pharisäern an und wies sie in die Schranken. Grund genug für alle, die auf Kanzeln stehen oder Leitungsaufgaben in der Kirche haben, sich immer wieder zu fragen, was sie sagen und was sie tun. Doch unser Predigttext richtet sich nicht nur an Priester, Pastoren und Propheten. Dieses Gleichnis zu hören und es einem anderen vors Gesicht zu halten, ohne es vorher für sich selbst zu bedenken, wäre das große Missverständnis unseres Textes. Die Mahnung Jesu gilt natürlich zuerst seinen Gesprächspartnern, aber dann auch allen, die beim Hinhören ein wenig unruhig werden. Die Mahnung richtet sich an jeden, an jede, der, die sie hört, an Pastoren, Organisten, Küster, Vorsteher, Kirchenreiniger, Sänger, Beter, an alle, die Ohren haben. Wer erfüllt den Willen Gottes? Mir ist, als wäre ich persönlich aufgefordert, darauf zu antworten. Doch auch für mich gibt es auf diese Frage des Gleichnisses nur eine Antwort. Den Willen Gottes erfüllt jener, der zwar Nein sagt, sich anschließend jedoch bestimmt, besinnt und tut, was dran ist. Aber mit dieser Antwort müsste mein Gesicht eigentlich schamrot werden. Denn viel zu oft gehöre ich ja auch zu den Ja-Sagern, die in Ruhe gelassen werden wollen. Wie den Pharisäer damals ist auch mir die Schrift, das, was Gott sagt, wichtig. Darum habe ich sie gelesen, lese sie noch. Ich denke darüber nach, habe sie sogar studiert. Ich kenne mich aus in dem, was Gott will, und ich achte darauf, dass mir in meiner Beziehung zu Gott nichts dazwischen kommt, dass ich immer schön dabei bleibe. Auch die Pharisäer haben aufgepasst, dass sie alles erfüllen. Schön und gut. Und was nützt das alles? So überhaupt nichts. Denn die Blickrichtung stimmt noch nicht. Wer so redet und handelt, wer also auch da ständig von sich ausgeht, der hat noch nicht verstanden, was Gott von uns will. Gott will, dass wir von uns wegkommen. Nicht, dass wir einem anderen helfen, damit unsere Gottesbeziehung stimmt oder weil wir heute noch eine gute Tat vollbringen wollen. Gott will, dass wir für einen anderen, unseren Nächsten, da sind, weil der es braucht. Das kommt dem ersten Sohn im Gleichnis zum Bewusstsein. Es reut ihn, es tat ihm leid. Er hatte den enttäuschten Vater vor Augen. Er musste daran denken, dass nur ein anderer schuften muss. Er ändert seine Blickrichtung, weg von der Sicht, ich bin der Nabel der Welt, alles dreht sich um mich. Mensch, denk an andere. Dieser Aufruf tut uns Not. Aber dabei können wir nicht stehen bleiben. denn auch Christus bleibt nicht dabei stehen. Das wirft Jesus seinen damaligen Gesprächspartnern vor. Ja, ihr tut auch Gutes. Das machen viele Menschen, aber ihr brüstet euch und denkt dabei überhaupt nicht mehr an euren Nachbarn. Und hier kommt der entscheidende Zusatz: Ihr hört nicht mehr hin, wenn Gott spricht. Sie haben nicht auf Johannes den Täufer gehört und sie haben auch nicht auf Jesus gehört. Gott spricht und sie hören ihn nicht, und so zieht Jesus sogar die Zöllner und Huren vor. Und nicht, weil sie so tolle Taten getan hätten, sondern weil sie erkannt haben, wohin sie gehen müssen. Sie, die damaligen Wirtschaftskriminellen, sie, die sich verkauften, haben Gott reden hören und haben sich dabei selbst erkannt. Sie haben ihren Weg erkannt und es reute sie, es tat ihnen leid, wie dem Zöllner im heutigen Evangelium. Und sie kehrten um. Das haben sie nicht von sich aus geschafft, sondern sie haben Jesus Christus reden hören. An seinen zurechtweisenden Worten und liebevollen Taten haben sie zerknirscht erkannt, wer sie sind. Und an ihm haben sie sich aufgerichtet. Seine Worte und Taten haben diesen Menschen geholfen und sie sind auch für uns lebenswichtig. Denn sie sind kraftvoll, so kraftvoll, dass sie Kraft abgeben an den, der sie hört und erlebt. Und das hat seinen Grund. Denn seine Worte und Taten entsprechen einander. Jesus Christus tut, was er sagt, und das tut uns so gut. Wenn wir uns nochmal die beiden Söhne aus dem Gleichnis und die anschließende Frage Jesu ins Gedächtnis rufen, dann bleibt irgendwie immer noch so ein fader Nachgeschmack übrig. Mich hat jedenfalls schon immer gestört, dass beide keine Vorbilder sind. Der Erste macht es zwar schließlich, aber erstmal musste er dem Vater wehtun. Eigentlich läuft dieses Gleichnis ja auf einen dritten Sohn hinaus. Auf den wartet man förmlich. Aber auf den brauchen wir gar nicht zu warten. Der dritte Sohn ist der Erzähler, Jesus selber. Wenn er Ja sagt, dann macht er das auch bis zum bitteren Ende. Zu ihm lasst uns immer wieder hingucken und hinhören. Von ihm lasst uns Kraft holen, den eigenen Willen stärken lassen und den Weg zeigen lassen. Und wir haben es nötig. Denn wir haben ja schon längst Ja gesagt. Schon längst anderen unsere Hilfe zugesagt. Wer Gott reden hört und an ihn glaubt, wer sich von ihm durchs Leben tragen lässt, der ist berufen zu reden und zu handeln. Für den gibt's gar nichts anderes. Von diesem bevorzugten Platz aus, in Gottes Hand, von da aus geht es eigentlich gar nicht anders, als zu versuchen, auch anderen diesen Platz schmackhaft zu machen, sie einzuladen, ihnen zu helfen, ihn zu zeigen, was für ein guter Halt unser Gott ist. Ich möchte das gern tun, was Gott von mir will. Jedenfalls meistens. Und ich weiß ja auch meistens, was das ist. Das sagt mir oft genug mein Gewissen. Und trotzdem wird da oft nichts draus. Genau das treibt mich dem dritten Sohn in die Arme. Er gibt Trost, denn bei ihm ist jederzeit ein kompletter Neuanfang möglich. Ja, mein Herr und mein Gott, du hast mich erlöst, du stützt mich, du sendest mich. Amen. Und der Friede Gottes, der viel höher ist als unsere Vernunft, der bewahre unsere Herzen in Jesus Christus. Amen.